Wer von euch verfolgt auch gerade das aktuelle Drama um den Ostseewal, der sich in die Gewässer vor der Insel Pöhl verirrt hat und dort im flachen Wasser festsitzt? Verfolgt ihr das? Bisschen am Rand. Eine privat finanzierte Rettungsinitiative versucht ja gerade, ihn zurück in Richtung Nordsee zu bugsieren. Und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob ihr einen anderen Eindruck habt, aber mein Eindruck ist, egal was Helfer versucht haben in den letzten Wochen, das Tier schwimmt immer wieder in flache Gewässer zurück und sitzt dann wieder fest. Kann es sein, dass der Wal gar nicht wegbewegt werden will? Wie rettest du jemanden oder etwas, der gar nicht gerettet werden will? Ich habe auch eine Geschichte gelesen, die hat sich in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts abgespielt. Da wurde ein bereits toter Wal an einen US-Strand angeschwemmt. Und die dortigen Behörden haben überlegt, wie sie den Kadaver, den riesigen Fleischberg vom Strand entfernen könnten. Weil der Gestank bereits unerträglich geworden war, kam für die verantwortlichen Behörden kein langsamer, stückweiser Abtransport in Frage. Sie ließen stattdessen einen Sprengmeister mit seinem Team anrücken. Man hoffte, die Explosion würde den großen Berg aus Fleisch in viele kleine Stücke zerlegen. Stücke, die dann so klein wären, dass Aasfresser wie etwa Möwen dann die restliche Aufräumarbeit übernehmen würden. Ein Mann war an dem Tag mit seinem Oldtimer unterwegs und er sah, was dort vor sich ging. Und weil er sich selber auch mit Sprengungen auskannte, gab er dem Team einen wichtigen Rat. Er sagte, ihr müsst entweder viel weniger Dynamit benutzen, um den Kadaver wirklich ins Meer zu schleudern, oder ihr müsst sehr viel mehr benutzen, damit es ihn wirklich in noch kleinere und ungefährliche Stücke zerlegt. Ja, der weitere Verlauf der Story ist typisch. Man hört nicht auf den Experten und macht einfach so weiter wie bisher. Die Explosion war beeindruckend. Und plötzlich aber realisierten die Schaulustigen und auch die anwesenden TV-Reporter, dass sie mit ca. 400 Meter Abstand viel zu dicht am Geschehen dran waren und nur wenige Momente hatten, um in Deckung zu gehen. Und ein besonders großes Stück von dem Wal krachte genau auf den Oldtimer des Mannes, auf den man hätte hören sollen. Das Auto war dann Schrott. Heute Morgen konfrontiert uns Matthäus ebenfalls mit einer Situation, die auch ein riesiges Problem darstellt. Ja, während Jesus mit drei seiner Schüler auf dem Berg gewesen war, wo sie so beeindruckende Dinge erlebt hatten, sind die anderen Jünger nicht einfach untätig geblieben, während sie auf die Rückkehr von Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes gewartet haben. Immer wieder haben sie mit Menschen zu tun gehabt, die Hilfe und Heilung brauchen, die bestimmt gesagt haben, ihr gehört doch zu diesem Jesus, könnt ihr etwas tun? Und in einem besonders dramatischen Fall, da hat ein Vater um Heilung für seinen Sohn gebeten. Doch die Jünger konnten ihm nicht helfen. Als Jesus zurück ist, fragt der verzweifelte Mann Jesus direkt, er sagt, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar, oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn zu heilen, aber sie konnten es nicht. Im Parallelbericht in Markus 9, da steht es etwas ausführlicher erläutert. Der Vater erzählt dort, immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Fehlt es hier einfach an medizinischen Kenntnissen? Wir nennen so etwas heute Epilepsie und in Olafs Bibelübersetzung ist es auch gleich so wiedergegeben worden. Und manche Bibelskeptiker denken, dass die Menschen damals einfach zu wenig darüber wussten, wie Krankheiten entstehen und deswegen, so wird behauptet, hätten sie dann viele Leiden auf das Wirken böser Geister zurückgeführt. Sind Dämonen, sind böse Geister dann nur ein Produkt der menschlichen Fantasie? Man kann den Menschen von damals vieles unterstellen, aber keineswegs einen Mangel an Beobachtungsgabe. Diesem Mann, diesem Vater war aufgefallen, dass die Anfälle seines Sohnes nicht zufällig auftraten. Hören wir auch nochmal in den Parallelbericht bei Markus Kapitel 9 rein. Da heißt es ab Vers 21, wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser, und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Normale Epilepsie tritt ja eher zufällig auf. Ich werde nie vergessen, es war mitten auf einer christlichen Freizeit, da ist ein Teilnehmer neben mir kollabiert. Er wurde plötzlich total starr und fiel zu Boden. Wir haben dann sofort den Krankenwagen gerufen und sie haben ihn mitgenommen. Und ich dachte, oh, wird das wieder was. Und wisst ihr, der saß nachmittags schon wieder mit uns an der Kaffeetafel. Alles war gut. Die Medikamente mussten nur eingestellt werden. Ein rein medizinischer Befund, der auch nur rein medizinisch behandelt werden konnte. Man kann also nicht pauschal sagen, jeder Epileptiker ist besessen. Das wäre eine verantwortungslose Diagnose. Aber umgekehrt sehen wir hier in Matthäus 17, dass Besessenheit so etwas wie Epilepsie auslösen konnte. Und bei diesem Junge hatte die Epilepsie ganz klar eine Ursache, die kein Mediziner hätte beheben können. Etwas Übernatürliches war hier am Wirken. Die Anfälle traten komischerweise immer dann auf, wenn ein Feuer oder ein Gewässer in der Nähe waren. Erinnert ihr euch an eine frühere Begebenheit in Matthäus im 8. Kapitel? Da haben Dämonen ja eine ganze Schweineherde in einen See gejagt und sie ertränkt. Und ich glaube, hier wollte der böse Geist so etwas Ähnliches mit diesem Jungen tun. Nur Jesus konnte hier helfen. Aber warum waren die Jünger dazu nicht in der Lage? Sie hatten doch auch Vollmacht von Jesus erhalten, böse Geister auszutreiben. In Kapitel 10 von Matthäus hatten wir gelesen, wie der Herr seine Leute zu zweit ins Land schickte, wo sie mit seiner Autorität jede Krankheit, jedes Leiden heilen konnten. Hier aber schien der böse Geist für die Jünger zu stark. Das Problem war für sie zu groß. Die Aufgabe fiel ihnen zu schwer. Fehlte es ihnen etwa auch an Dynamit? Ich sage das jetzt nicht nur in Anlehnung an die Wahlgeschichte von vorhin. Ich denke an Paulus, der im Römerbrief erklärt, dass die gute Nachricht von Jesus Christus Gottes Kraft ist, die jeden rettet, der ihr glaubt. Und wisst ihr, dass unser heutiges Wort Dynamit von dem griechischen Wort von Kraft abgeleitet ist? Die Jünger wussten das doch. Sie wussten, dass Jesus der Retter ist und dass er heilen kann. Ja, entfernt erinnert mich diese Situation hier an etwas viel Früheres in der Bibel, nämlich als Mose längere Zeit auch auf einem Berg geblieben war. Und ohne ihn lief da unten am Fuße des Berges nichts so richtig gut. Ihr wisst, wenn ihr das gelesen habt, dass die Kinder Israels sich auf die Ersatzlösung eines falschen Gottes verlassen haben. Sie haben ein goldenes Kalb gebaut. Und hier verließen sich die Jünger, was sollen wir sagen, vielleicht mehr auf sich selbst als auf ihren Herrn. Warum konnten wir das nicht tun, fragen sie. Ja, und ihr wisst, als Mose zurückkam, da wurde er sehr zornig, als er sah, was das Volk getan hatte. Und er ließ das goldene Kalb dann pulverisieren. Jesus nun spricht: Was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht? Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und gleich darauf heißt es, Jesus bedrohte den bösen Geist. Sofort ließ er von dem Kranken ab. Und der Junge war geheilt. Halleluja. Frage steht noch im Raum. Warum können wir das nicht? Eine gute Frage von den Jüngern. Und Jesus antwortet, wegen eures Kleinglaubens. Wir sind dem Kleinglauben in Matthäus schon begegnet. Ihr wisst, Jesus hat Petrus als Kleingläubigen bezeichnet. Petrus, der immerhin mutig genug war, mitten auf dem See aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu Jesus zu laufen. Petrus, der sich dann aber ablenken ließ von Sturm und Wellen. Erinnert ihr euch, Kleinglaube, haben wir festgestellt, ist nicht einfach nur zu klein. Petrus glaubte schon an Jesus. Kleinglaube ist etwas, was im Ernstfall nur eine kleine Weile währt. Kleinglaube ist zu kurz, zu wenig von Dauer. Und hier nun, wie es scheint, haben die Jünger Jesus aus ihrem Blickfeld verloren und stattdessen auf sich selbst geblickt. Jesus gebraucht jetzt nun ein unerwartet krasses Beispiel für den Glauben, der geholfen hätte. Nur so groß wie ein kleines Senfkorn müsste euer Glaube sein. Merkt ihr, es geht beim Kleinglauben nicht um ein Größenproblem an sich. Nicht wie viel du glaubst, ist entscheidend. Die Grundlage muss stimmen. Und dem Senfkorn sind wir im Matthäus-Evangelium doch auch schon begegnet. Wisst ihr noch, Jesus hat gesagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Acker sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum daraus, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen nisten. Aus etwas sehr Kleinem wird etwas sehr Großes. Aber wie schnell geht das? Von Samen zur kleinen Pflanze bis hin zu etwas, das man Baum nennen kann. Das dauert, aber es wird geschehen. Wenn wir Frucht in Gottes Reich sehen wollen, dann muss unser Glaube nicht besonders groß sein, aber unser Glaube muss beständig sein. Dann macht Gott etwas Großes draus. Beständigkeit war auch der Schlüssel, mit dem Jesus diesem Dämon begegnet ist. Er macht in Vers 21 eine Bemerkung, mit der viele Gelehrte nicht viel anfangen können, wie es scheint. Vielleicht steht auch in deiner Bibel eine erklärende Fußnote, die besagt, dass dieser Vers nicht in den ältesten Manuskripten enthalten ist und vermutlich eine Glosse darstellt, also etwas, was ein späterer Abschreiber hinzugeschrieben hat. Ich halte es nicht für eine Glosse, denn die Mehrzahl unserer überlieferten Bibelhandschriften enthält diesen Vers. Sie gehört in die Heilige Schrift. Der Vers gehört dort rein. Und die Bemerkung passt auch in den Zusammenhang. Ja, was steht in Vers 21 überhaupt? Jesus erklärt bezüglich dieses Dämons, diese Art von Dämonen aber kann nur durch Beten und Fasten ausgetrieben werden. Das war irgendwie ein spezieller Dämon, wie es scheint, ne? Aber überleg mal, hat Jesus kurz vor der Austreibung des bösen Geistes gebetet und gefastet? Wir lesen nichts dergleichen. Aber wir haben doch von unserem Herrn schon aus der Bergpredigt gelernt, welche Rolle Beten und Fasten in unserem Leben spielen sollen. Nicht als Showeinlage, wie bei denen, die an den Straßenecken stehen und sich gern dabei sehen lassen. Wir haben von einem Privatleben mit Gott gesprochen, was du beständig pflegst. Und Jesus war ständig in Gebetsverbindung mit seinem Vater. Und er kannte auch die Zeiten des Fastens und des sich Zurückziehens. Der Herr sagt ja also nicht zu seinen Schülern, hättet ihr mal eben kurz gebetet und gefastet, dann wäre es euch gelungen, das Böse zu vertreiben. Nein, Jesus verweist auf ein längerfristiges Engagement, einen Lebensstil des Betens und des Fastens. Das hatten die Jünger noch nicht entwickelt. Und in diesem Sinne, denke ich, müssen wir auch eine weitere Verheißung verstehen. Jesus sagt, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort. Und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Wow. Meint er das wirklich genauso, wie er das sagt? Jesus, von dem wir bereits so erstaunliche Dinge gehört haben. Aber das hier, das kann er unmöglich wörtlich gemeint haben, oder? So wie die Felsen in Caesarea Philippi zu dem Felsen passte, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Kapitel 16, ne? So passt die Aussage auch hier. Ich kann mir gut vorstellen, wie Jesus auf diesen Berg zeigt, womöglich der Berg, auf dem er vor kurzem noch mit seinen Jüngern war. Dass ein Senfkornglaube zu etwas Großem wird. Okay, das erfassen wir irgendwie gerade so. Aber dass daraus etwas wird, was sogar Berge bewegt, das ist eine ziemlich gewagte Behauptung, oder? Ich habe eine kurze, schnelle Deutung zu diesem Jesuswort und ich habe eine etwas längere Erklärung noch. Die kurze, schnelle Erläuterung habt ihr sicherlich schon ein paar Mal gehört. Berge sind natürlich symbolisch gemeint. Immerhin kennen wir keine buchstäbliche 1:1 Umsetzung dieser Verheißung. Also ich kenne niemanden, der tatsächlich sowas je getan hat. Und da wir Prediger gerne etwas vermitteln wollen, was jetzt tröstet, was sofort Mut macht, dann werden diese Berge eben zu einem Bild für die großen Baustellen in deinem und meinem Leben. Berge an Arbeit vielleicht? Wäscheberge daheim? Oder etwas ernsthafter, schwere Versuchungen, gegen die du ankämpfst? Tief verwurzelte Laster, die du nicht loswirst? Große Hindernisse auf dem Weg zu Gott? Vielleicht auch irgendwelche inneren mentalen Blockaden? Ich meine, wenn etwas symbolisch ist, da könnte doch vieles damit gemeint sein, oder? Such dir raus, was dein Berg ist. Stell ihn dir vor. Und es liegt mir auf den Lippen zu sagen, selbst dann, wenn Gott deinen Berg nicht sofort wegbewegt, dann gibt er dir aber die Kraft, diesen Berg zu besteigen. Das war jetzt die kurze Erklärung und ich hoffe, es ist mir gelungen, dieses Klischee derartig zu bedienen, dass ihr gemerkt habt, diese Gleichsetzung von Bergen und persönlichen Sorgen und Nöten, das greift irgendwie zu kurz. Natürlich stimmt es, ich will das nicht kleinreden. Unsere persönlichen Berge erscheinen uns oft groß, aber ich darf uns alle daran erinnern, was Jesus selbst über den Umgang mit Sorgen gesagt hat, nämlich in seiner Bergpredigt. Zurück in Kapitel 6 lese ich uns noch mal ein paar Worte vor ab Vers 25. Jesus hat gesagt: Sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung Der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr, seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Da ist er wieder, der Kleinglaube. Wir sollen nicht kleingläubig sein. Wir sollen einen Glauben haben, der sich nicht ablenken lässt, der nicht nur von Augenblick zu Augenblick kurz aufflackert. Wir sollen nicht sein wie die vielen Menschen, die jeden Tag die News um den Wahl verfolgen, sogar richtig emotional dabei werden und dabei viel wichtigere Dinge ignorieren und verdrängen. Nachdem Jesus so ausführlich darüber gepredigt hat, wie unnütz große Sorgen wir uns machen, nachdem er das getan hat, fällt es mir schwer zu glauben, dass wir uns nunmehr die vielen persönlichen Sorgen wie große Berge vorstellen sollen. Das würde seinen Worten in der Bergpredigt ja zuwiderlaufen. Es deutet für mich einiges darauf hin, dass es wir sind, die aus ihren Sorgen Berge machen, während Jesus eigentlich über was ganz anderes redet, wenn er vom bergeversetzenden Glauben spricht. Beim Bergeversetzen geht es um etwas Längerfristiges, um etwas viel Größeres. Ja, ich denke schon, dass der Berg ein symbolisches Bild ist. Aber ich glaube nicht, dass wir alles Mögliche da reindeuten können und sollen. Ich bin in der Bibel durchaus fündig geworden. Ich meine Hinweise auf Situationen gefunden zu haben, wo Berge bewegt wurden. Wir finden diese Stellen, wenn wir heilsgeschichtlich mal ein bisschen aus den einzelnen Geschichten herauszoomen und die göttliche Heilsgeschichte als eine große Erzählung Gottes begreifen. Gott hat sich ein Volk auserwählt. Und immer wieder kam es an Punkte, wo die Geschichte scheinbar ins Stocken kam. Da müssen die Juden zum Beispiel ins Exil nach Babylon. Und als sie endlich zurückkommen und neu anfangen wollen zu glauben und ihren Tempel wieder aufzubauen, da sagt plötzlich jemand von offizieller Seite: Ihr habt gar keine Baugenehmigung. Die Juden unter ihrem Anführer Serubabel sind machtlos dagegen und sie hören auf zu bauen. Es scheint unmöglich, dass sie jemals weiter bauen werden. Doch dann lässt Gott seinen Propheten Zacharja reden. Und hört mal auf diese Worte. Sie kommen aus Zacharja Kapitel 4, Verse 6 und 7. Nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel wirst du zur Ebene. Ja, mit lautem Jubel wird er den Schlussstein einsetzen. Wie schön ist er. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber schließlich durfte die Geschichte weitergehen. Gott hat den Widerstand gegen sein Reich aus dem Weg geräumt. Er hat den Berg beseitigt. Der Wiederaufbau des Tempels war eine wichtige Etappe. Leider häufte sich schließlich der Ungehorsam seines Volkes. Und etwas weiter hinten im Matthäusevangelium Kapitel 21, da wird Jesus einen Feigenbaum verdorren lassen, der keine Frucht bringt. Und in diesem Zusammenhang macht er eine sehr interessante Aussage. Er sagt: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch wenn ihr zu diesem Berge sagt: Hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Also Jesus meint das ernst mit dem bergeversetzenden Glaube. Er redet nicht nur einmal davon. Ist das so geschehen? Ja, es hat mehrere Jahre gedauert. Aber schließlich endete die Zeit des jüdischen Tempels mit seiner Zerstörung im Jahre 70 nach Christus. Was haben aber genau die Nachfolger von Jesus da gemacht? Wir wissen, sie haben nicht selber Hand angelegt. Sie waren an der Zerstörung des Tempels nicht direkt beteiligt. Das waren die Römer. Nein, die Nachfolger von Jesus sind treu geblieben und haben auf Gottes Zeitplan vertraut. Zuletzt habe ich in diesem Zusammenhang noch ein beeindruckendes Bild aus dem letzten Buch der Bibel. Immer wieder werden im Buch der Offenbarung die verfolgten Christen durch neue und beeindruckende Verheißungen getröstet. Und in Kapitel 8 ab Vers 3 lesen wir von einer besonders dramatischen Szene. Dann trat ein anderer Engel mit einem goldenen Räucherfass an den goldenen Altar, der vor dem Thron stand. Er bekam eine große Menge Weihrauch und sollte diesen zusammen mit den Gebeten aller geheiligten Menschen als Räucheropfer darbringen. So stiegen die Gebete der Heiligen mit dem Duft des Weihrauchs aus der Hand des Engels zu Gott auf. Dann füllte der Engel das Räucherfass mit Glut vom Altar und schleuderte es auf die Erde. Da donnerte und dröhnte es heftig, es blitzte und die Erde bebte. Jetzt machten sich die sieben Engel bereit, die sieben Posaunen zu blasen. Dem der erste Engel die Posaune geblasen hatte, prasselten Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde. Ein Drittel der Erdoberfläche und ein Drittel aller Bäume und alles Gras verbrannten. Nachdem der zweite Engel die Posaune geblasen hatte, wurde etwas ins Meer gestürzt, das wie ein großer brennender Berg aussah. Eine hochsymbolische Passage, aber die Dramatik entzieht sich niemandem, der das liest, ne? Und jetzt wieder die Frage, was haben denn die bedrängten Christen gemacht, um solche gewaltigen Dinge auszulösen? Nun, sie haben getan, was Jesus in Matthäus 17, 21 gesagt hat. Sie blieben im Gebet. Dabei geschahen und geschehen hinter den Kulissen der Weltgeschichte Dinge, die sich kein einzelner Christ je erträumen könnte, die kein einzelner von uns mit seiner eigenen Macht je bewirken könnte. Und schaut mal, sind nicht schon viele Mächtige gekommen und gegangen? Aber der Sohn Gottes ist immer noch König. Er sitzt auf seinem heiligen Berg und noch ist die Gelegenheit, ihn als König anzuerkennen. Wenn unser Glaube wie ein Senfkorn ist, Gott selber liefert die Sprengkraft. Wir mögen denken, dass unsere Kraft klein ist. Tatsächlich gibt es eine Gemeinde, die im Buch der Offenbarung angeschrieben wird. Und Gott sagt zu dieser Gemeinde, du denkst, du hast nur eine kleine Kraft, aber täusch dich mal nicht. Mit deiner Treue werden große Dinge geschehen. Und so mögen auch wir denken, dass unsere Kraft klein ist, aber bleiben wir treu. Und dann bewegen sich Berge. Im Epheserbrief Kapitel 3 schließe ich mit den Versen 20 bis 21. Paulus bricht hier in einen Lobpreis Gottes aus und er sagt, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und in seiner Kraft unter uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Wir freuen uns über die vielen Generationen, die wir auch hier sehen können. Überleg mal, was Gott alles noch tun wird. Nicht immer vielleicht sofort von Montag auf Dienstag sichtbar, aber langfristig bewegt Gott Berge, wenn sein Volk ihm treu bleibt. Vertrauen wir der Kraft unseres guten Gottes.